Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir heute wieder da sein dürfen. Auch mir geht es so, schon ein paar Wochen nicht da gewesen. Und natürlich, am Donnerstag waren wir alle da, auf der Gebetsstunde, aber nicht am Sonntag im Gottesdienst. Und dann fehlt es einem schon. Es ist so schön, dass man eine geistliche Familie hat. Ich habe gedacht, der Pierre würde vorher noch weiterfahren, sage, liebe Gästinnen und Gäste. Herzliche Grüße von meinem Schwiegervater. Wir waren gestern da. Er bedankt sich sehr für die Fürbitte. Es ist erstaunlich, dass er wirklich ganz von Gott getragen ist und sich sehr geborgen weiß. Und er sagt, er spürt es, dass für ihn gebeten wird. Herzlichen Dank also und liebe Grüße. Und auch befiehlt sich natürlich der weiteren Fürbitte an. Weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir haben vor einem Jahr schon eine Predigt über Daniel 9 gehört. Von unserem Bruder Pierre Rediger. Ich habe überlegt, ob ich den nochmal zur Predigt bringen soll. Habe gedacht, ich mach's trotzdem. Erstens, weil sicher die wenigsten von euch noch genau wissen, was gesagt worden ist. Kann ja mal fragen, wer weiß noch, was Bruder Pierre damals gesagt hat. Zweitens, weil der Text so lang ist und wirklich sehr viel beinhaltet. Das heißt nicht, dass man über die gleichen Dinge wieder reden muss. Und drittens habe ich neulich mit Daniel 1 angefangen. Und das ist für mich so ein Zusammenhang und deswegen habe ich gedacht, bringe ich auch noch diesen Teil. Ich habe damals das Thema genannt, siegreiches Leben nach dem Vorbild Daniels. Und das Unterthema war, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, Daniel 1. Heute das Unterthema, Daniel richtete sein Angesicht auf den Herrn. So steht hier in Vers 3. Daniel richtete sein Angesicht auf den Herrn. Dazu folgende Schwerpunkte. Erstens Daniels Ehrfurcht vor Gott. Zweitens Daniels Gebetsleben. Und drittens Daniel, ein Geliebter Gottes. Vielgeliebter steht da in Vers 23. Daniel, ein vielgeliebter Gottes. Sicher könnt ihr euch noch erinnern, dass wir es damals vor ein paar Wochen mit dem jungen Daniel zu tun hatten. In Kapitel 1. Er wird eigentlich so als Kind bezeichnet, ich schätze ihn 12 bis 15. Er ist gerade von Jerusalem nach Babylon verschleppt worden mit der ersten Gruppe, die Nebukadnezar mitgenommen hat. Das war 605 vor Christus. Wurden später noch zwei weitere Gruppen mitgenommen. Und die Armen, die blieben im Land, mit ihnen dann auch Jeremia. Das heißt, dass Daniel dann auch zu den, sagen wir mal, zu der obersten Schicht der Juden gehörte, weil nur die damals mitgenommen wurden. Und da hatten wir so einen jungen Knaben vor uns, der die Möglichkeit hatte, hier eine riesen Karriere zu machen, aber hat abgelehnt. Auf jeden Fall sein Leben und das Leben vieler anderer aufs Spiel gesetzt, weil er da nicht mitgemacht hatte. Und trotzdem hat Gott Gnade geschenkt. Und nun treffen wir denselben Daniel an. Allerdings wurde dieser Text hier offenbart, oder dieses Gebet war, als Darius König geworden war. Und das war 539 vor Christus. Also fast 70 Jahre später, auf jeden Fall 66 Jahre mindestens später. Das heißt, dass Daniel inzwischen ungefähr 80-jährig gewesen sein muss. Also schon fortgeschritten. Er hatte viele Versuchungen und Anfechtungen erlebt, aber wir sehen hier sehr klar, dass er unerschüttert beim Herrn geblieben ist. Vielleicht sogar noch fester geworden. Diese vielen schweren Erlebnisse, die haben sein Herz nicht verbittert. Dieser Erfolg auf der anderen Seite hat ihn nicht überheblich gemacht, auch nicht selbstgerecht, sondern vielmehr hat er diese demütige Haltung beibehalten. Und das ist, was sein ganzes Leben geprägt hat, das ist seine ehrfurchtsvolle Haltung Gott gegenüber. Und damit verbunden natürlich sein Gebetserleben. Daniel war ein Mensch, der nicht Großes von sich erwartet hat, nicht Großes vom babylonischen König oder von sonst einem Menschen, der aber Großes von Gott erwartet hat. Und das ist, was sein Leben kennzeichnet. Deswegen können wir sagen, ich habe gerade jetzt in der Basler Zeitung gelesen, dass hier ein Politiker in Basel sagt, ja, Daniel sei sein Vorbild. Natürlich ein Gläubiger. Aber das ist schön. Daniels Ehrfurcht vor Gott. Das ist, was Daniel entscheidend geprägt hat, dass er, man kann auch sagen, Respekt hatte vor einem heiligen, großen Gott, aber auch wusste, dass dieser heilige, große, gerechte Gott barmherzig ist. Beides hat Daniel sehr, sehr stark geprägt. Er wusste, dass dieser Gott mit seinem Volk Israel einen Bund gemacht hat, worin er sein Heil versprochen hat, auch seinen Frieden, das Israel zur Zeit Daniels allerdings nicht erlebte. Dieser Bund beinhaltete nicht nur Gottes Heil und Gottes Frieden, sondern vielmehr auf der anderen Seite auch das Gericht, wenn Israel diesen Bund nicht einhalten würde. Also Gott hatte beides verheißen. Wenn ihr nach diesem Bund leben werdet, dann wird es euch gut gehen in dem Land, das ich euch gebe. Wenn ihr aber ungehorsam seid meinen Geboten gegenüber, dann wird das Gericht Gottes auf euch kommen. Und nun betet Daniel, so heißt es hier, zu dem großen und furchtbaren Gott. So können wir wörtlich übersetzen. Zum großen und furchtbaren Gott. Sollen wir daraus schließen, dass Daniel Angst hatte vor Gott? Sicher nicht, aber in diesem Wort furchtbar kommt der Respekt zum Ausdruck, die Ehrfurcht. Daniel hatte keine Angst, vielmehr weiß er, dass Gott barmherzig ist und dass er sich in diesem Gott geborgen wissen kann. Also es war keine Angst, sondern vielmehr die Geborgenheit. Und gerade weil Gott so furchtbar ist, so respektwürdig, kann man sagen, deswegen können wir bei ihm geborgen sein. Ich meine, dass hier zwei Aspekte klar zum Ausdruck kommen. Erstens, Gott ist allmächtig und kann machen, was er will. Auch mit seinem Volk Israel. Und Daniel macht Gott keinerlei Beschuldigungen. Sagt, warum hast du das und das getan? Warum geht's uns jetzt so elend? Vielmehr weiß Daniel, dass Gott erhaben ist, dass er allmächtig ist und dass er machen kann, was er will und dass das richtig ist, was Gott macht. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Zweitens, Gott ist heilig und bestraft die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das kommt hier auch sehr klar zum Ausdruck. Wir haben gesündigt. Ich weiß nicht, ob ihr gezählt habt, wahrscheinlich nicht. Wie oft das hier in diesem Text vorkam. Wir haben gesündigt, wir sind abgewichen, wir haben gottlos gehandelt. Aber trotzdem kommt hier die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes dem Sünder gegenüber zum Ausdruck. Daniel hatte eine demütige Haltung und wusste sich total an Gott ausgeliefert. Gerade auch in dieser Situation. Und er wusste, dass Gott trotzdem gegenwärtig ist und mit seinem Volk handelt. Daraus können wir lernen. Erstens, nicht der selbstgerechte, selbstgefällige und stolze Mensch kann vor Gott bestehen. Keineswegs. Nicht? Wie oft begegnen wir solchen Menschen, auch in uns? Und da müssen wir uns auch prüfen. Wie stehen wir vor Gott? Sehen wir überhaupt, dass wir von Natur aus Sünder sind? Dass wir nicht selbst vor Gott bestehen können? Es gibt ja viele Menschen, die denken, wir machen da etwas Gutes und dort, ja, es wird schon reichen, dass man vor Gott bestehen kann. Oder viele meinen, dass sie Jesus Christus gar nicht nötig haben. Nicht, man kann ja selbst fromm sein. Und solcher Mensch, das muss man klar sagen, hat erstens Gott nicht erkannt und zweitens, was damit zusammenhängt, sich selbst nicht erkannt. Solcher Mensch hat Gott in seiner Heiligkeit nicht erkannt. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Der Maßstab, an dem unser Leben gemessen werden muss, ist Gott und ist Gottes Heiligkeit. Und wenn wir das tun, dann werden wir schnell merken, dass wir sündig sind, stolz sind, überheblich sind und dass Gott diese Sünde richten muss. Das kommt hier sehr klar zum Ausdruck. Und es geht ja um das siegreiche Leben. Und da müssen wir auch das sagen, der stolze Christ, der ist von Niederlagen geprägt. Der Christ, der auf sich selbst vertraut, der ist von Niederlagen geprägt. Nur der demütige Christ kann ein siegreiches Leben haben. Zweitens können wir hier lernen, dass wir vor Gott nicht fliehen können. Wir können unser Gewissen auch nicht beruhigen vor Gott. Nicht manche können das so oberflächlich tun. Manche sind auf der Flucht vor Gott wegen ihren Sünden. Es ist unmöglich. Wir können nicht fliehen. Wir versuchen es. Wir versuchen, unser Gewissen zu beruhigen. Aber das ist nicht möglich. Und das ist das Evangelium, nicht nötig. Warum nicht? Weil Gott weiß, dass wir von Natur aus Sünder sind und uns trotzdem lieb hat. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünde zu sterben. Hier am Kreuzeswerk von Golgatha sehen wir sehr klar, auf der einen Seite die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes, dass Gott die Sünde strafen muss, auf der anderen Seite die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes. Was hier beides in diesem Text zum Ausdruck kommt. Dass Gott dem Sünder vergeben will. Es ist ganz interessant. Hier im Text steht, Daniel richtete sein Angesicht auf den Herrn. Von Jesus lesen wir in Lukas 5 und Lukas 9, 51. Und Jesus richtete sein Angesicht auf Jerusalem hin. Warum? Weil er dort sterben wollte. Jesus richtete sein Angesicht hin nach Jerusalem, um dort für uns zu sterben. Und nur weil das geschehen ist, können wir unser Angesicht auf Gott richten. Das beides schließt hier also gegenseitig mit ein. Weil Jesus nach Jerusalem gegangen ist damals, weil er dort die Schuld der Menschheit, die Sünde, den Ungehorsam, den Stolz getragen hat, verurteilt hat, weil Gott, Jesus Christus, das Gericht auferlegt hat. Deswegen haben wir jetzt den Zugang zu Gott und können unser Angesicht zu Gott hinrichten, können uns Gott zuwenden und Gott erhört uns. Das ist das Wunderbare. Gott liebt uns, auch wenn wir merken, dass wir Sünder sind. Und da gibt's nur einen Weg nach wie vor, auch heute noch. Es gibt nur einen einzigen Weg, Frieden mit Gott zu erhalten. Das ist Jesus Christus. Das ist dadurch, dass wir durch Jesus die Vergebung der Sünden annehmen. Und das ist die Botschaft, die wir heute den Menschen sagen sollen. Auch wenn man es versucht auf verschiedene Arten und Weisen. Aber es gibt nur einen einzigen Weg. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hast du die Gewissheit, dass du Kind Gottes bist? Oder hält dein Stolz dich noch ab davon? Gehst du noch eigene Wege? Weil du irgendwie denkst, ja, dann muss ich mich ja vor Gott demütigen. Vertraust du noch zu sehr auf dich oder denkst du, dass du kein Sünder bist vor Gott? Dann sollten wir uns prüfen, dann sollten wir die Bibel intensiv lesen und fragen, wie ist Gott wirklich? Wie offenbart er sich in seinem Wort? Und wir werden merken, dass wir nicht bestehen können. Aber dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass er uns gern die Sünden vergibt. Das ist die gute Botschaft, die wir heute weitergeben können. Oder denkst du vielleicht, ich bin zu schlecht? Das kann ja auch sein. Mich nimmt Gott nicht an. Ich bin ein Verbrecher. Oder ich bin wirklich mal zu schlecht. Ich habe die Gnade so und so lange verworfen. Kann ja auch sein. Dass jemand denkt, jetzt bin ich 70, jetzt bin ich 80 und habe die Gnade Gottes ein Leben lang verworfen. Und das ist die große Gnade Gottes, dass er uns trotzdem vergibt und uns als seine Kinder annimmt. Niemand ist so schlecht. Daniel sagt, wir haben gesündigt, aber du bist barmherzig und gnädig. Vergib uns unsere Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Dieser hat sich in Jesus Christus offenbart. Oder wie ist es, wenn wir schon Christen sind? Wie stehen wir zu Gott? Brächt uns dieselbe Ehrfurcht vor Gott unser Leben wie einst Daniel? Oder wollen wir unser Leben doch noch zum großen selbst bestimmen? Wie ist es mit meiner Zeit? Wie ist es mit dem Sonntagmorgen? Ja, denke ich, heute kommt so was Interessantes im Fernsehen, nicht? Ja, der Gottesdienst ist eh. Es wäre viel spannender, heute zu Hause zu bleiben und fernzugucken oder was anderes zu machen. Wie ist es mit der Woche? Nehme ich mir Zeit für Gott? Oder will ich nicht zu viel damit verbringen, Zeit verbringen mit Gott, mit der Bibelstunde und Gebetsstunde, was immer? Wir werden von Niederlagen geprägt werden, wenn wir nicht ganz unser Leben Gott hingeben. Täglich neu und bereit sind, ihm ganz zu folgen. Dann müssen wir uns gar nicht wundern, wenn das gar nicht klappt, wenn wir immer wieder von Niederlagen geprägt sind. Unser Stolz muss gebrochen werden und ganz täglich neu Jesus hingegeben werden. Er wird uns die Geborgenheit schenken, die einst Daniel hatte bei Gott. Zweitens, Daniels Gebetsleben. Dass Daniel Erfolg hatte, können wir sagen, er hatte wirklich Erfolg. Das liegt sicher nicht daran, dass er ein wunderbarer, großartiger Mensch war. Sondern das liegt zuerst an seiner Haltung Gott gegenüber, die vom Respekt geprägt war. Und zweitens an seinem Gebetsleben. Daniel richtete sein Angesicht auf den Herrn. Er kam immer wieder in die Gegenwart Gottes. Er hat nicht so gebetet, dass er sagt, Gott schenkt mir das und das und das. Wir könnten ja es auch so machen, dass wir eine Gebetsliste machen, nicht von 1 bis 50 vielleicht. Vielleicht habt ihr auch nur 30 Anliegen, vielleicht nur 20, nicht? Und dann bringt ihr Gott diese Gebetsliste und Gott muss dann antworten. Nein, hier geht's gar nicht zuerst darum, dass Daniel sagt, gib mir bitte das und das und das, sondern es geht zuerst darum, dass wir in die Gegenwart Gottes treten und dass wir mit Gott, mit unserem Vater durch Jesus Christus Gemeinschaft haben. Nicht, wenn es nur darum geht, dass wir Gebetslisten vor Gott abgeben und meinen, Gott muss ja, weil sind wir vielleicht enttäuscht, weil wir nicht immer das empfangen, was wir erwarten. Aber Daniel weiß, dass er als schwacher Mensch immer wieder in die heilige Gegenwart Gottes treten kann, weil Gott gnädig ist. Ich habe gesagt, Jesus wandte sein Angesicht nach Jerusalem, um dort für uns zu sterben. Und so heißt es dann in Hebräer 4, Vers 14 bis 16, dass wir einen hohen Priester haben, der zuerst für uns geopfert hat, sein eigenes Leben und dann ins göttliche Heiligtum eingetreten ist, in den Himmel, der die Himmel durchschritten hat. und für uns zur Rechten Gottes sitzt und unser hoher Priester ist und uns vertritt. Und deswegen werden wir aufgerufen, immer wieder zu Gott zu kommen im Gebet durch Jesus Christus. Das heißt mit anderen Worten, wir werden nicht nur Kinder Gottes durch Jesus. Er ist nicht nur dann der einzige Weg, sondern auch für unser Gebetsleben ist er der einzige Weg zum Vater, sodass wir immer wieder diesen ständigen Zugang zu Gott haben, weil Jesus uns die Sünden vergibt und uns den Weg öffnet. Was wir hier bei Daniel sehen, dass er sehr diszipliniert war im Gebetsleben. Dreimal am Tag richtete er sein Angesicht bei offenem Fenster nach Jerusalem. Warum gerade nach Jerusalem? Erstens, weil er wusste, Jerusalem ist die Stadt, die Gott sich erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. So heißt es im Alten Testament. Eine ewige Stadt, die Stadt des großen Königs. Das ist die Stadt Gottes, die er sich erwählt hat. Und zweitens, weil Israel in der Ferne von Jerusalem wohnte. Weil es die Stadt war, die Gott Israel gegeben hatte, um dort unter seinem Volk zu wohnen. Und Israel war in der Ferne in Babylon, gerichtet, wie Gott es ihnen gesagt hatte, dass er handeln würde. Daniel denkt nun in seinem Gebetsleben nicht zuerst an sich. Das ist auch, was uns hier auffällt. Er denkt nicht zuerst an sich, seine eigenen Wünsche stehen nicht im Zentrum, sondern er betet für sein Volk. Und er identifiziert sich ganz mit seinem Volk. Wir haben gesündigt. Man kann sagen, gut, Daniel war damals ein kleiner Knabe, nicht? Bevor er weggeführt wurde. Man kann sagen, ich bin nicht schuld. Nein, so sagt er nicht. Wir haben gesündigt. Und er bekennt ausdrücklich seine eigenen Sünden und die Sünde des Volkes. Er sagt nicht, die anderen sind schuld, dass ich hier bin. Wir haben gesündigt, wir als dein Volk. Und auch darin ist Daniel ein Beispiel, ein Hinweis auf Jesus Christus. Jesus hat sich vollkommen mit uns identifiziert, indem er unsere Schuld auf sich genommen hat und nicht sagt, ihr seid Sünder. Er ging ans Kreuz für unsere Sünden und hat uns so die Vergebung geschenkt. Was wir für unser Gebetsleben hier lernen können, erstens, dass wir auch sollten konsequent sein. Daniel war konsequent. Und ich finde, man sollte mindestens, wir können sagen, 3 Gebetszeiten wie Daniel haben. Das ist hier aber in der Bibel nicht festgeschrieben, aber ich meine Minimum doch eine feste Gebetszeit, wo wir uns wirklich viel Zeit nehmen fürs Gebet. Das ist nicht für Daniel nicht eine Pflicht gewesen, wo er dachte, ja, endlich habe ich meine Pflicht wieder für den heutigen Tag erfüllt. Das kann ja man auch so sehen, nicht? Ich nehme 20, 30 Minuten Zeit am Tag und dann bin ich froh, wenn ich endlich diese Pflicht erfüllt habe. Nein. Für Daniel war es vielmehr das Bewusstsein, ich komme in die Gemeinschaft mit Gott und es ist ein Vorrecht, das ich habe. Meines ist für uns nicht weniger wichtig. Jesus hat sich immer wieder Zeit genommen, der Morgen, früher, zum Besten, wenn wir noch frisch sind, früher am Morgen, nicht abends schlafen wir vielleicht schnell ein oder weiß nicht was, sind wir müde. Dass wir uns morgen früh, bevor wir an die Arbeit gehen, uns einfach 20, 30 Minuten, von mir aus noch länger, Zeit nehmen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und ich bin überzeugt, diese Zeit wird uns sehr stark prägen. Diese Gemeinschaft mit Gott wird uns sehr stark prägen und unser Leben verändern. Zweitens, wir sollten wie Daniel in einer demütigen Haltung vor Gott kommen. Gott widerstrebt den Hochfertigen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 5. Eine solche Haltung erwartet Großes von Gott. Aber schreibt nicht vor, was Gott zu tun hat. Natürlich dürfen wir unsere Gebetsanliegen vor Gott offen darlegen. So schreibt Paulus das auch in Philipper 4, Vers 6, dass wir Gott unsere Gebetsanliegen mit Danksagung darbringen dürfen. Aber nicht einfach vorschreiben, was Gott zu tun hat. Aber wir wissen, dass Gott unsere Gebetsanliegen ernst nimmt. Und wir werden immer wieder staunen, wie Gott antwortet. Wir dürfen von Daniel lernen, dabei nicht nur an uns zu denken, sondern vor allem an die Gemeinde, an das Volk Gottes. Daniel betete hier nicht zuerst für die ganze Welt. Natürlich ist wichtig. Aber da geht's immer darum, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen, dass sie in die Beziehung zu Gott treten durch Jesus Christus. Daniel betet hier zuerst für sein Volk, für das Volk Gottes. Und tut Buße für das ganze Volk Gottes. So dürfen wir auch heute sicher für Erweckung beten, für eine Erneuerung in der Gemeinde. Und ich denke, wir haben es nötig, nicht nur für diese Gemeinde, denke ich dann, sondern für die Gemeinde Jesu, hier in unserem Land, hier in Europa und weltweit. Dass einfach Gott eine Erneuerung schenkt. Manchmal brauchen wir viel Zeit, aber ich habe immer wieder gestaunt, dass Gott doch irgendwann, dass wir dann irgendwann sehen, wie Gott wirkt. Ich habe schon früher in Paraguay schon lange Zeiten für eine Erweckung in den Gemeinden gebetet. Und dann irgendwann staunt man, wie Gott wirkt. Das ist schön. Diese ständige Gemeinschaft mit Gott wird unser Leben sehr stark prägen und verändern. Und wir werden auch dadurch besser in der Lage sein, ein siegreiches Leben zu führen. Wir einfach von Gott, von seinem Wesen her geprägt sind. Denn Jakobus sagt auch, die Begierden uns, die führt uns zur Sünde. Aber wenn nun unser Leben von Gott her geprägt wird, dann sind wir besser in der Lage, über die Sünde zu siegen. Und natürlich auch kann Gott uns besser mit seiner Kraft stärken. Und wir werden erleben, dass wir immer wieder von Gott geliebt sind. Damit komme ich zum letzten Schwerpunkt. Daniel, ein vielgeliebter Gottes. Vers 23, da sagt der Engel Gabriel, Daniel, du bist ein vielgeliebter Gottes. Wir können auch übersetzen, ein begehrter Gottes. Warum war Daniel ein begehrter oder vielgeliebter Gottes? Ja, kann man sagen, ist doch selbstverständlich, hat so viel Großartiges geleistet in seinem Leben. Deswegen. Nein. Warum hat Daniel Großartiges geleistet? Weil er von Anfang an sein ganzes Leben Gott unterordnet hat. Das war nicht, weil Daniel besser oder großartiger gewesen wäre als andere Menschen, sondern vielmehr, weil er sich in Ehrfurcht Gott in Demut unterordnet hat. Seine Haltung Gott gegenüber. Und dann heißt es, du bist ein vielgeliebter, ein begehrter Gottes. Ja, kann man sagen. Also, mir hat das noch kein Engel gesagt, nicht? Oder hat dir das schon ein Engel gesagt? Hier war es der Engel Gabriel, der es Daniel vermittelt hat. Noch kein Engel hat mir das gesagt. Wird wahrscheinlich auch kein Engel dir das sagen. Musst du auch nicht erwarten. Aber wenn wir wie Daniel in der ständigen Gemeinschaft mit Gott leben, dann wissen wir das. Wir sind Geliebte Gottes. Also diese ständige Gemeinschaft mit Gott, die wird uns auch diese Gewissheit schenken, dass wir Geliebte Gottes sind. Auch wenn wir nicht so Großartiges erleben wie Daniel. Wir dürfen heute wissen, auch wie Daniel, jeder von uns und jeder Christ wird nach dem Neuen Testament als Geliebter Gottes bezeichnet. Die ganze Liebe, die der Vater im Himmel seinem Sohn schenkt und umgekehrt, die gilt durch Jesus Christus dir und mir. Wenn wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir wie Jesus Christus Geliebte des himmlischen Vaters. Und das ist wunderbar, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Wenn wir diese Gewissheit haben, dann werden wir auch so richtig motiviert, unser Leben ständig neu ganz dem Vater anzuvertrauen. Dann werden wir wissen, die Sünde kann unser Leben nicht wirklich befriedigen. Im Gegenteil, sie lässt uns innerlich leer zurück. Aber Gott, die Gemeinschaft mit Gott, die kann unser Leben erfüllen. So lesen wir es in Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, oder eine andere Übersetzung, euer Schutz, eure Schutzburg eigentlich. Nicht? Eine Burg umgibt einen und ist ein Schutz von außen hin. Und so ist die Freude am Herrn unsere Schutzburg, die uns beschützt vor der Sünde. Und auch dadurch können wir lernen, siegreich zu leben. Erstens dadurch, dass wir lernen, wie Daniel, Ehrfurcht vor Gott zu haben und uns in Demut ihm zu unterordnen. Und das geschieht immer wieder neu. Zweitens, dass wir lernen, wie Daniel im Gebet ständig immer wieder in die heilige Gegenwart Gottes zu treten. Das dürfen wir beides, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, weil er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und uns dort vertritt. Und drittens in der Gewissheit, dass wir Geliebte Gottes sind, dass wir von Gott gewollt sind, so wie wir sind, auch mit unseren Fehlern, kann man sagen. Gott will die verändern, will uns verändern, aber er liebt uns trotz Fehlern. Und es ist wunderbar, dass wir diese Gewissheit haben. Die wird unser Leben prägen und wird uns ein Schutz sein gegen die Sünde. Die Freude am Herrn ist eure Schutzburg. Ich denke, das ist wunderbar und wir sollten das gerade an diesem Buß- und Gebettag nicht vergessen. Es gibt heute viele christliche Bestseller-Schreiber, die erwähnen die Sünde nicht mehr. Oder wenn, dann nicht im biblischen Zusammenhang. Aber hier gerade sehen wir, wie wichtig es ist, auch über Sünde nachzudenken, über eigene Gerechtigkeit nachzudenken und über Gottes Gerechtigkeit nachzudenken. Wenn wir nicht über Sünde reden, dann können wir auch nie begreifen, was wirklich die Liebe Gottes ist. Da können wir auch nie begreifen, was wirklich die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes ist und für uns bedeutet. Aber wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit nicht verdient haben, und wenn wir dann sehen, wie Jesus sein ganzes Leben für uns hingegeben hat, dann werden wir demütig und dankbar vor Gott und schätzen das, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und da sind wir so richtig motiviert, immer wieder neu unser ganzes Leben täglich ihm ganz 100% anzuvertrauen. Nicht nur 99%, sondern 100%. Das ist immer wieder natürlich ein Kampf. Ich lade ein zum Gebet. Jesus, wir wissen, dass wir wirklich das nicht verdient haben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Aber du bist am Kreuz für uns gestorben. Du bist auf diese Welt gekommen. Hast uns gezeigt, wie wir mit dem himmlischen Vater Gemeinschaft haben sollen. Und bist uns vorangegangen durch dein Erlösungswerk. Und nun dürfen wir in dieser Gemeinschaft leben. Herr, das ist wunderbar. Wir dürfen darin wachsen und gestärkt werden durch deine große Güte. Herr, vergib uns. Vergib uns den Stolz, den Ungehorsam, den Egoismus und reinige du unsere Herzen. Und Herr, vergib deinen Kindern, auch in unserem Land und weltweit, und schenke du eine Erneuerung. Auch heute schenke du wahre Umkehr im Herzen, dass wir uns von der Sünde abwenden und uns zu dir hinwenden. Herr, damit du wirken kannst und damit dein Reich weiter gebaut wird auf dieser Erde. Herr, danke für deine große Güte und Gnade und auch für die Gemeinschaft heute. Amen.